Herzlich willkommen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, zur zweiten Teilfolge mit Professor Dr. Christian Alexander, Lehrstuhlinhaber für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Medienrecht. Mein Name ist Jesko Zagatowski. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Ja, hallo.
Profcast Jena. Präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.
Letzte Woche sind wir stehen geblieben, unter anderem bei ChatGPT. Und da steigen wir auch jetzt gleich wieder ein. Das war auch ein Thema der 16. Jena medienrechtlichen Gespräche mit dem Titel Die automatisierte Kommunikation, ChatGPT als Fluch oder Segen. Da haben Sie auch einen Vortrag gehalten oder?
Also ich habe keinen Vortrag gehalten. Ich bin Mitveranstalter zusammen mit der Thüringer Landesmedienanstalt, haben wir die Jena medienrechtlichen Gespräche so als Veranstaltungsreihe mal ins Leben gerufen und versuchen so verschiedene aktuelle medienrechtliche Fragen etwas näher zu beleuchten. Und da lag es jetzt nahe, dass wir mal ChatGPT uns anschauen, weil letztlich in allen Bereichen, die irgendwie mit Text zu tun haben, spielt das ja verstärkt eine Rolle. Und bei Medien ist es auch so, dass Texte ja zunehmend, jedenfalls KI-gestützt, auch generiert werden. Inwieweit jetzt wirklich schon voll KI-gestützte Artikel dann drinstehen, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber was man sagen kann, ist, dass es einfach eine große Rolle spielt, schon weil sie ja einfach im täglichen Ablauf einen großen Zeitdruck haben und dann so eine KI-gestützte Technik eine Erleichterung sein kann. Aber damit sind natürlich eine ganze Reihe von Folgefragen verbunden. Und bei den medienrechtlichen Gesprächen versuchen wir, rechtliche Aspekte möglichst auch noch mit anderen Fachdisziplinen gemeinsam zu behandeln. Also in dem Fall hatten wir zum Beispiel einen Kollegen aus der Informatik, der uns zumindest mal einen sehr, sehr knappen Einblick gegeben hat, wie ChatGPT überhaupt funktioniert. Also ohne jetzt wirklich diese Informatiktiefen auszuloten, aber damit man überhaupt eine Vorstellung hat, was macht denn diese KI eigentlich? Und wir hatten auch noch jemanden aus den Kommunikationswissenschaften dabei, um das einfach einordnen zu können. Was sind im Moment die Diskussionsfelder, was sind die Themen? Und aus rechtlicher Sicht stellen sich zum Beispiel so Fragen wie Verantwortlichkeit. Wenn so ein KI-generierter Text verwendet wird, das geht los bei der Frage, wer ist jetzt der Urheber beispielsweise? Wie ist es mit der Verantwortlichkeit, wenn so ein Text veröffentlicht wird und da ist jetzt irgendein rechtsverletzender Inhalt zum Beispiel drin? Denn oft wissen Sie ja, oder in der Regel wissen Sie bei KI ja auch nicht, auf welche Daten stützt sich dann eigentlich diese KI. Ne? Also das ist so eine große Blackbox. Das heißt, Sie laufen Gefahr, wenn Sie dann so mehr oder weniger ungeprüften Text übernehmen, dass da vielleicht auch entweder ganz unbelegte Informationen drin oder Sie einfach nicht wissen, wo die herkommen.
Dann mal allgemein gefragt, wie ist denn da gerade die Rechtslage?
Die Rechtslage ist im Fluss. Also es ist so, dass man einiges sicherlich jetzt schon rechtlich sicher beantworten kann. Also nach Urheberrecht ist es zum Beispiel so, dass eine KI selbst kein Urheberrecht haben kann, weil sie gar kein Rechtssubjekt ist. Also das Urheberrecht denkt jedenfalls bei uns in Deutschland immer vom Schöpfer, also von einem Menschen her. Das ist sozusagen das Grundmodell. Bei der Verantwortlichkeit würde ich sagen, ist die Rechtslage auch so, dass man die KI als ein Instrument ansieht und der Mensch, der das einsetzt, sei es jetzt eine Redakteurin, Redakteur in Medien oder in ganz anderen Bereichen, ist dafür verantwortlich, was am Ende veröffentlicht wird. Also die KI ist ein Instrument, aber die kann ich nicht verantwortlich machen. Und ganz klar, es ist kein Rechtssubjekt im Rechtssinne. Wo man im Moment unter anderem darüber diskutiert, ist, inwieweit muss der Einsatz transparent gemacht werden. Also da spricht sicherlich vieles dafür, das offenzulegen, dass eben so ein KI-Einsatz nicht nur offengelegt wird, dass KI eingesetzt wird, sondern auch wie, in welcher Art, welche Tools. Und auf europäischer Ebene gibt es eben auch Initiativen, das zu regulieren, ähnlich wie man es bei dem Datenschutz auch macht. Also einfach einen gewissen Regelungsrahmen vorzugeben, in dem sich sozusagen auch diese Weiterentwicklung dann vollziehen kann.
Jetzt mal ganz, ganz hypothetisch gefragt, wenn sich jetzt ein anonymer Student J, dazu entscheiden sollte, in seiner Hausarbeit da so ein paar Sachen mit zu schreiben, was könnte diesem anonymen Studenten denn da drohen?
Also da muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Im Moment diskutieren wir innerhalb der Universität, wie wir mit dem Einsatz von KI umgehen. Es gibt sogar eine Arbeitsgruppe universitär. Und um jetzt zu Ihrer Frage gleich zu kommen, da stellt sich die Frage der Eigenständigkeit. Es wird sicherlich da in Zukunft eine angepasste Eigenständigkeitserklärung geben, wo dann zum Beispiel auch vorgesehen ist, dass wenn ich KI einsetze, wenn das zugelassen ist, dann zum Beispiel offenlegen muss, was habe ich damit eigentlich gemacht? Habe ich meinen Text überarbeitet? Habe ich das zu irgendwelchen sonstigen Zwecken eingesetzt? Im Idealfall ist es so, dass man vom Lehrenden schon die Information bekommt, ob und in welchem Umfang das zulässig ist, KI einzusetzen, weil auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können das nutzen, um sozusagen Textverbesserungen vorzunehmen. Sie könnten aber natürlich auch versuchen, einfach nur KI-gestützt mehr oder weniger so einen Text sich zusammenbauen zu lassen. Letztlich tragen Sie die Verantwortung dafür, dass es wirklich Ihre eigene Leistung ist. Und wenn Sie einfach nur so einen Prompt da eingeben bei ChatGPT, ja, schreibt mir doch mal irgendwas zum Thema X, und das liefern Sie am Ende ab, und Sie können ChatGPT ja sagen, ja, dass es genau auf die Zeichenzahl der Seminararbeit kommt, dann tragen Sie halt die Verantwortung dafür, dass das Ihre Leistung ist. Und in dem Fall, wenn es tatsächlich so ein Prompt ist und man übernimmt einfach das, was ChatGPT da ausgeworfen hat, man überprüft da keine einzige Quelle, hinterfragt das auch nicht, dann würde ich sagen, es ist eine ziemlich unzureichende Leistung.
Okay, ja, aber würde jetzt nicht dazu führen, dass es gleich irgendwie einen Plagiatsvorwurf gibt?
Plagiat geht ja nochmal in eine andere Richtung. Ganz auszuschließen ist das ja nicht. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, oder letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass der Einsatz von KI ja so eine gewisse Blackbox auch beinhaltet, weil sie ja nicht hundertprozentig wissen, welche Daten verwendet werden, was ChatGPT da nutzt. Es ist also durchaus die Gefahr, dass auf Daten zugegriffen wird, an denen Rechte bestehen. Das heißt, möglicherweise setzen sich auch den Plagiatsvorwurf aus. Bei KI sehe ich aber das Problem eher wirklich bei der Eigenständigkeit, nämlich kann man eine Leistung als noch ihre Leistung ansehen, wenn mehr oder weniger nur die KI das vollzogen hat. Unter Umständen macht es auch einen Unterschied, wie sie die eingesetzt haben. Also ob sie jetzt zum Beispiel nur einen so einen Prompt da geliefert haben und dann kriegen sie eben da so eine Rückmeldung von ChatGPT, oder ob sie zum Beispiel so eine Textpassage 10, 12, 20 Mal, ich will mich da jetzt nicht auf eine konkrete Zahl festlegen, immer wieder überarbeitet haben. Also das ist ja doch qualitativ etwas anderes, weil sie dann ja immer wieder auch eine Rückmeldung geben. Es ist im Grunde, als wenn sie ihren Text immer wieder selbst umformulieren, dann nutzen sie ja diese KI auch auf ganz andere Weise. Und im Moment, wenn ich es richtig weiß, kann ChatGPT noch nicht wirklich genau die Quellen belegen. Das wird sicherlich in Zukunft kommen. Also offenlegen, worauf stützt sich jetzt eigentlich diese Aussage, die da sozusagen präsentiert wird auf Anfrage. Aber möglicherweise kommt das irgendwann, sodass Sie sowieso noch die Aufgabe haben, erstmal herauszufinden, auf welche Quellen stützt sich das? Kann ich das überhaupt irgendwie ermitteln, wo das herkommt? Und dann sind Sie natürlich in der Verantwortung, das auch überprüfen zu müssen.
Also auch platt gefragt, wenn ich jetzt einen Text bereits ausgearbeitet habe, so einen Absatz über, keine Ahnung, 10 Zeilen und mir einfach das Lesegefühl nicht gefällt und ich den dann umformulieren lasse, sollte das weniger ein Problem darstellen als eben so einen Prompt.
Ja, da wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, weil wir, wie gesagt, im Moment universitär da in der Diskussion sind. Aber ich würde tatsächlich qualitativ unterscheiden wollen. Ich glaube aber, das ist aber jetzt meine Meinung, das ist jetzt noch nicht irgendwie gefestigte Position, ich glaube, dass es jedenfalls sinnvoll ist, dass am Ende immer nachgewiesen wird, wenn man den Einsatz von KI zulässt, in welchem Umfang und in welchem Umfeld ja auch, aber in welchem Umfang und wie diese KI eingesetzt wurde, dass man im Zweifel ja im Grunde wie so ein Protokoll erstellt und sagt, also ich habe zum Beispiel an dieser Textpassage wie folgt gearbeitet, dass man also das einfach transparent nachvollziehen kann, sodass ich dann auch als lehrende Person dann eben sehe, okay, das war eben dann eine Überarbeitung dieser Textpassage und da geht es nicht um irgendetwas anderes. Aber das ist so ein Prozess, der im Moment eben auch in der Entwicklung ist, das spielt ja bei anderen Fachbereichen auch eine Rolle, Und das ist so eine Diskussion, die wir einfach führen müssen. Meine persönliche Meinung wäre, wir können nicht die Augen davor verschließen, dass KI einfach Einsatz findet. Und ich fände es eigentlich sehr wichtig, dass wir Studierende auch heranführen an die Einsatzszenarien, zugleich immer aber mit der Überlegung, wo sind die Grenzen? Also man sollte jetzt nicht dem Glauben verfallen, alles, was die KI da ausspuckt, ist super verlässlich, ist ganz toll, ist total unterfüttert und wie auch immer, sondern ich würde erstmal mit einem großen Misstrauen rangehen und sagen, gucken wir doch mal, was da präsentiert wird. Und dann gucke ich mir kritisch den Text an, angefangen von den Formulierungen bis zu den Aussagen, die inhaltlich getroffen werden. Und dann kann man so eine KI auch ziemlich sinnvoll einsetzen.
Für ein besser Beispiel für die Verlässlichkeit ist, glaube ich, auch so ein Versuch. Da hat einer eben bei ChatGPT so eingegeben, 1 plus 1, ne, was ist das? Und dann hat er erstmal 2 ausgespuckt und dann hat er so lange den korrigiert und gesagt, nee, das ist 3, bis dann die KI tatsächlich irgendwann mal gesagt hat, ja, okay, 1 plus 1 ist 3. Ja, also, ja, muss man wirklich vermutlich ein bisschen vorsichtiger sein.
Ja, und bei Jura ist es zum Beispiel ja auch so, dass zum Beispiel ein Großteil der Entscheidungen, soweit ich informiert bin, also jedenfalls in Deutschland ja auch noch gar nicht so erschlossen ist, dass die KI darauf zugreifen kann, sodass man sagen könnte, also wenn es jetzt zum Beispiel um Auswertung von Rechtsprechung geht, hätte man wahrscheinlich noch gar nicht die Datenmenge, um da überhaupt eine verlässliche Rückkopplung zu bekommen. Ne? Im Moment wissen sie halt bei so juristischen Anfragen gar nicht, was werden denn da für Quellen herangezogen. Ja? Also Wikipedia würde ich mich schon nicht drauf verlassen. Und wer weiß, was sonst noch irgendwie für vielleicht auch ganz dubiose Quellen da dann herangezogen sind. Also ich finde es ein hochspannendes und hochinteressantes Tool, aber ich würde zugleich auch immer sehr, sehr kritisch daran gehen. Nicht im Sinne von verteufeln, aber auch im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit, die sicherlich in Zukunft immer besser werden wird, ganz klar.
Würde dieses Gebiet ChatGPT auch in den Bereich Medienrecht fallen oder ist das was anderes?
Das Schöne am Medienrecht ist, man kann sich das so definieren, wie man Lust drauf hat, weil es noch, also es ist zwar ein gefestigtes Rechtsgebiet, aber es ist immer noch sehr flexibel und die Medienwelt ist ja auch ungeheuer dynamisch. Also das Presserecht ist viel älter als das Rundfunkrecht und das, was wir heute haben im Online-Bereich, ist ja nochmal wieder jünger. Im Grunde ist es eine Definitionsfrage. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Teil des Medienrechts, soweit es in irgendeiner Weise den Einsatz von Medien betrifft. Und das ist eben heute der Fall, weil ja viele Texte, die erstellt werden. Medien sind ja nun ganz stark sprachbasiert auch und sie können KI ja auch bildbasiert einsetzen. Sie können sich im Grunde ja Bilder basteln lassen durch eine KI und auch dann sind sie ganz schnell im Medienbereich, wenn sie also solche Bilder verwenden und medienrechtliche Frage wäre dann zum Beispiel, ja, ist das jetzt ein echtes Foto von einer echten Veranstaltung, von einem echten Ereignis oder ist das zum Beispiel ein KI-generiertes Foto, was Sie jetzt benötigen, um irgendeinen Vorgang zu illustrieren, von dem Sie vielleicht gar kein Foto machen konnten, aus welchen Gründen auch immer.
Wenn wir da auch gerade beim Thema Medienrecht sind, vielleicht auch eine ganz spannende Frage, wie denken Sie denn, wird sich Medienrecht in Zukunft weiterentwickeln? Wird das eine immer prägendere Rolle spielen? Haben wir vielleicht, ja, so wie wir jetzt eine Art, ja, einen Lehrstuhl für Strafrecht haben, Lehrstuhl für öffentliches Recht, mal irgendwann einen eigenen Lehrstuhl nur für so Medienrecht oder wie denken Sie, läuft das ab?
Also Medienrechtslehrstühle sind gar nicht so selten, die gibt es, oft sind die kombiniert, also das wäre gar keine ganz ungewöhnliche Entwicklung. Da es ein sehr spezialisierter Bereich ist, findet man ihn meistens an etwas größeren Fakultäten. Aber es gibt einige, die entsprechend ausgerichtete Lehrstühle haben. Oft wird es auch kombiniert mit so diesem Bereich digitaler Veränderung, Datenschutz und so, weil diese Fragen ineinander greifen. Ja, wie wird sich das Medienrecht verändern? Ich finde den Bereich deswegen so spannend, weil es eine wirklich sehr dynamische Entwicklung ist. Das hatte ich eben schon mal gesagt. Das heißt, man kann natürlich gewisse Entwicklungstendenzen sehen, aber wie in 20 Jahren oder auch nur in 10 Jahren die Medienlandschaft aussieht, das würde ich jetzt gar nicht wagen vorherzusagen. Sie haben eine ganz starke Veränderung hin zu online-basierten Medien. Dann haben Sie einen ganz großen Stellenwert von sozialen Netzwerken, die jetzt keine klassisch redaktionelle Medientätigkeit sind, aber doch ganz stark prägen, was wir wahrnehmen an Inhalten. Ne? Also politische Kommunikation findet ja ganz stark über soziale Netzwerke auch statt oder jede sonstige Kommunikation auch. Das heißt, sie haben einfach neue Player. Das Medienrecht muss darauf dann reagieren, indem dann zum Beispiel auch gewisse Regeln vorgegeben werden, wenn über Suchmaschinen dann zum Beispiel auch journalistisch-redaktionelle Inhalte aufgefunden werden können. Also, was man sicherlich sagen kann, ist einfach, diese Medienwelt noch sehr viel diverser sein wird und noch sehr viel online-basierter, wobei ich glaube, dass so die ganz klassischen Medien, Printmedien und auch das lineare Fernsehen weiterhin einen gewissen Stellenwert haben wird. Vielleicht weniger, also die Nutzungsgewohnheiten ändern sich ja, aber ich glaube, dass die nicht komplett verschwinden werden. Das Buch ist ja neben Tablets und E-Readern und so auch nicht verschwunden. Es gibt immer noch schöne Gelegenheiten, dass man immer noch ein gedrucktes Buch zur Hand hat, was einfach schön ist, weil man diese Haptik dann hat, die mir auch das beste digitale Gerät so in der Form nicht gibt.
Ja, solange es noch Puristen gibt, nicht? Vielleicht knüpfen wir mal wieder an Ihren Lebenslauf an. Da haben wir ja schon in der letzten Folge den so mal nebenbei stehen lassen. Wir sind da 2001 stehen geblieben, wo Sie Ihre Promotion gemacht haben. 2001 bis 2003 haben Sie dann Ihr Referendariat im Bezirk des Kammergerichts Berlin absolviert, hatten da auch Stationen am Landgericht, dann im Justiziariat.
Genau, der Charité.
Der Charité, schwieriges Wort. Und auch im
Rechtsabteilung
und im Bundesministerium für Justiz und auch da im Wettbewerbs- und Markenrecht. Referendariat in Berlin. Erstmal warum? Wie kam es dann von Greifswald nach Berlin?
Also so schön Greifswald ist, irgendwann muss man raus. Ja. Berlin ist ja als Stadt reizvoll, aber das war für mich gar nicht der Hauptgrund, sondern ich wollte tatsächlich gerne in ein Ministerium, in einer Wahlstation und dann ist man ja ohnehin ein halbes Jahr da. Und dann dachte ich mir, warum nicht gleich in Berlin das Referendariat machen und eben das sozusagen gleich verbinden eben mit dieser örtlichen Veränderung. Ich habe das Referendariat damals als so ein bisschen für mich eine schwierige Zeit erlebt, weil ich aus dem Studium und auch durch die Arbeit am Lehrstuhl eine sehr selbstständige Arbeit gewohnt war. Wir haben ja über Anwesenheitspflichten gesprochen. Ich glaube, das ist bis heute auch bei den meisten Referendar-AGs so, sie haben Anwesenheitspflichten. Wir haben also plötzlich so eine verschulte Situation wieder. Das heißt, sie müssen dann eben auch zur Veranstaltung gehen, wo sie sagen, eigentlich bringen mir die wenig. Das wäre viel besser, wenn ich jetzt in der Bibliothek sitzen könnte und mir ein Skript oder ein Buch raussuche und dann die Sachen selber nachlese. Und es war aber sehr stationsabhängig, dass ich manchmal das Gefühl hatte, naja, die Referendare werden so ein bisschen als eine Belastung wahrgenommen. Also es gab sehr gute Ausbildungsstationen, das will ich jetzt gar nicht so in Bausch und Bogen schlecht reden, aber es gab auch schon Stationen, wo man den Eindruck hatte, ja, die Arbeitsbelastung ist hoch und die Referendarausbildung geht so ein bisschen nebenher und das hat man dann auch mitunter gemerkt. Also es war so eine gemischte Erfahrung, aber die Stationen, die Sie angesprochen haben, die waren hochinteressant.
Haben Sie da vielleicht so ein paar Beispiele, wie man das gemerkt hat, dass da Referendare eher so eine Belastung waren?
Na, das spielt schon eine Rolle, wie viel Zeit nehmen sich Ausbilderinnen und Ausbilder? Ja. Wie intensiv besprechen die mit Ihnen eigentlich, wenn Sie so eine Akte, sagen wir mal, so ein Votum vorbereitet haben? Geben die Ihnen noch einfach so ein bisschen weiterführende Tipps dann zum Referendariat oder später zum Berufsalltag? Auch wie werden Sie integriert? Ich beginne mal mit einem Positivbeispiel. Im Bundesministerium war es so, dass ich einfach in viele Arbeitsprozesse direkt involviert war. Also das war quasi so, als wenn ich so Teil dieses Referats war. Natürlich hat da immer jemand drauf geschaut. Ich habe da jetzt nicht irgendwelche E-Mails unkontrolliert verschickt. Aber es war so, dass ich eben bei vielen Arbeiten wirklich direkt mit einbezogen war. Und das habe ich als auch eine sehr große Wertschätzung empfunden. Und das war in anderen Stationen weniger ausgeprägt. Hinzu kam, aber das hat sich hoffentlich alles zum Besseren gewendet, dass auch die Verwaltung, also das Ganze drumherum, das habe ich als recht langwierig, bürokratisch und auch nicht immer so ganz optimal empfunden, so will ich es mal sagen.
Was haben Sie denn im Justizministerium so gemacht? woran durften Sie denn da mitarbeiten?
Also ich war zu einer ganz spannenden Zeit da. Das war allerdings völlig ungeplant. Ich habe mich einfach für den Zeitraum der Wahlstationen beworben, wurde auch angenommen. Und dann stellte sich heraus, dass die zu der Zeit an dem neuen UWG, damals neuen UWG, ist 2004 dann in Kraft getreten, gearbeitet haben. Das heißt, ich habe diesen Prozess, den man eben von außen nicht wahrnimmt. Wie entsteht eigentlich ein Gesetz? Und zwar nicht, wenn es schon einen Regierungsentwurf gibt und die Öffentlichkeit das wahrnimmt, sondern die ganzen Vorarbeiten. Das habe ich tatsächlich direkt miterleben dürfen. Und natürlich auch die ganzen sonstigen Prozesse, Anfragen, die es gibt, Zuarbeiten, die man liefern muss, Auswertung von Stellungnahmen, die reinkommen. Manchmal auch Bürgeranfragen, die dann sich über irgendwas ärgern, ans Ministerium schreiben. Und wenn das dann eben in diesem Bereich viel mit Wettbewerb und Markenrecht, dann bekam man auch sowas auf den Tisch und musste dann eben zum Beispiel eine Antwort vorbereiten.
Aber da mal ganz konkret nachgefragt, welche Berührungspunkte hat denn so ein normaler Bürger damit Wettbewerbsrecht, dass er da mal eine böse E-Mail schreiben muss?
Na, zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt wirklich über eine Werbung geärgert haben. Wir haben ja das Beispiel gehabt, irgendeine Umweltaussage oder Sie haben Auto gekauft und jetzt hat das nicht die Funktion, die es haben soll. Dann gibt es schon Leute, die sagen, ja, jetzt muss ich mal ins Ministerium. Das kann doch nicht richtig sein, die sich dann ärgern darüber. Was ich jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen will, weil das ja auch an sich ein berechtigtes Anliegen ist und manche vielleicht auch gar nicht die Vorstellung haben, welche Institutionen zur Verfügung stehen. Ja. Also wir haben dann oft so als Antwort vorbereitet, also zum einen natürlich wird erstmal da eine Antwort geschrieben, dass wir das als Anliegen erstmal ernst nehmen und auch darauf antworten, wie die gesetzliche Regelung ist. Und oft wurde dann eben empfohlen, zum Beispiel sich an einen Verbraucherschutzverband, Verbraucherzentrale zum Beispiel zu wenden. Denn viele Leute wissen vielleicht wirklich nicht, wer ist denn mein Ansprechpartner da. Ne? Und die haben vielleicht nicht die Information, dass es eben beispielsweise eben die Verbraucherzentralen gibt. Oder, das war jetzt nicht mein Bereich, aber das ist natürlich auch denkbar, dass jemand bei Mietstreitigkeiten Ansprechpartner sucht. Dass man sagt, naja, da gibt es doch Verbände, die Interessen von Mieterinnen und Mietern beispielsweise vertreten. Und insofern ist das vielleicht so ein bisschen unter dem Schlagwort Lebenshilfe auch. Und das kann ja auch ganz gut sein, denn wenn häufiger solche Punkte kommen und bestimmte, sagen wir mal, Geschäftspraktiken angeprangert werden, kann das schon ganz gutes Indiz sein, sagen, ja Moment mal, treten da offenbar verstärkt irgendwie Fälle auf, da muss man das vielleicht wirklich mal näher ansehen. Also insofern kann das durchaus sein Gutes haben, wenn auch solche Anfragen kommen. Aber das waren jetzt nicht massenhaft Anfragen, sondern eher vereinzelte Fälle. Aber es war trotzdem ganz interessant, was Leute auch umtreibt.
Okay. Ja, wenn Sie das jetzt so erklären, ergibt das schon auch alles für mich ein bisschen mehr Sinn. Das war bloß jetzt in der ersten Linie so, ja, nach dem Motto, wenn mir irgendwo ein Verkehrsschild nicht passt, schreibe ich ja jetzt Verkehrsministerium, sage, ey, das gefällt mir aber nicht. Aber ja, okay, das ist natürlich auch immer ein ganz gutes Indiz für die Leute, die dort arbeiten. Und in der Charité, in der Rechtsabteilung, was haben Sie da gemacht?
Das war auch eigentlich eine ganz interessante Station, weil das, was ich erwartet hatte, dass man ganz viel so mit Medizinrecht oder so Arzthaftung oder Ähnlichem zu tun hat, das war gar nicht so. Das war dann oft, waren das eher Dinge, die dann auswärtig bearbeitet wurden, sondern es waren dann so, war ein ganz breites Spektrum. Das betraf Vergaberecht beispielsweise. Mhm. Also die müssen ja sehr viel medizinische Produkte, also angefangen von, weiß ich nicht, so Sachen wie irgendwelche Verbände, Gummihandschuhe, alles, was sie so brauchen, ne, bis hin zu hoher Technik, muss ja eingekauft werden. Das ist ein öffentlicher Auftraggeber. Das heißt, sie müssen die Regeln des Vergaberechts berücksichtigen. Da gab es zum Beispiel viel zu klären. Da hatte ich ein bisschen auch wieder Berührung mit dem Wettbewerbsrecht, ging es um Broschüren, ne, so Informationsbroschüren für Patienten und es gibt eben im Medizinbereich besondere Vorgaben, da sind die gesetzlichen Vorgaben eben restriktiver, welche Aussagen sie treffen dürfen, wie sie nicht werben dürfen und das musste dann gecheckt werden oder das waren so ganz alltägliche Anfragen, ne, also so zur Wirksamkeit von irgendwelchen Verträgen oder ähnliche Dinge.
Und dann noch die Station Kammergericht. Wie kann man sich das vorstellen?
War eine Gerichtsstation und im Grunde hat man dann, wie bei anderen Oberlandesgerichten auch, die Fälle, in denen eben die Vorinstanz schon entschieden hat und in denen dann eben noch einmal so ein Fall aufgerollt wird. Das war insofern ganz interessant, weil es ja häufig die etwas komplexeren Fragen sind, über die man dann streitet. Und da war ich eben auch in dem Senat, der sich mit Lauterkeitsrecht beschäftigt hat, gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht, also diesem ganzen Themenbereich. Und wenn dann verhandelt wird, wenn auch wirklich juristisch argumentiert wird, das ist schon spannend. Ne? Dann haben Sie die Vertreterinnen und Vertreter der beiden Seiten, da sind dann die Parteien, da sind die Anwältinnen und Anwälte. Und wenn es dann wirklich so einen argumentativen Austausch gibt, auch wirklich auf einem fachlich sehr, sehr hohen Level, das Gericht wiederum nachfragt, auch nachbohrt nach einer bestimmten Argumentation, nochmal nachfasst, dann müssen Sie ja die Schriftsätze auch vorher sich durchlesen, oft auch schon so ein Votum vorbereiten und Ähnliches. Wenn Sie dann das sozusagen abgleichen mit der Verhandlung, das ist schon interessant, weil Sie dann eben diesen wirklich tieferen Einblick auch haben, wie Rechtsstreitigkeiten geführt werden.
Machen wir weiter. 2003 bis 2009 waren Sie wissenschaftlicher Assistent am Institut für Internationales Recht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht bei Professor Dr. Helmut Köhler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Also sind dann noch weiter südlich vorgedrungen. Wie kam es dazu, dass Sie nach München dann abgewandert sind?
Das war, oder die Ursache war, dass ich Herrn Köhler in der Zeit des Referendariats mal getroffen hatte, mit ihm in Kontakt geblieben bin und sich dann die Möglichkeit zum einen ergab, dass dort eine Assistentenstelle frei wird und ich zugleich für mich die Entscheidung getroffen hatte, Universitätslaufbahn könnte etwas sein. Also das hatte ich so in Betracht gezogen. Ich hätte mir auch andere Dinge vorstellen können, aber ich dachte, wenn es diese Möglichkeit gibt, versuche ich das jedenfalls. Das geht aber nur, wenn es wirklich eine Habilitationsstelle gibt. Also Herr Köhler war auch, oder ist auch immer noch mein Habilvater. Und das zeichnete sich ab. Und als das klar wurde, bin ich dann von Berlin nach dem Referendariat nach München gegangen und habe dann dort bei ihm gearbeitet als Assistent, habe dann eben auch wieder in der Lehre Aufgaben übernommen, also Arbeitsgemeinschaften, später dann auch Vorlesungen angeboten, Habilitation geschrieben, das ist ja dann nochmal ein größeres Projekt als eine Dissertation, habe dann auch sonstige eigene Forschungsprojekte, also eigene Publikationen dann noch verfolgt und habe so ein bisschen das Innenleben der Universität kennenlernen können. München war insofern ganz interessant, weil es in vielerlei Hinsicht doch ganz anders als Greifswald war, viel größer. Eine Universität, die auch ganz andere Verwaltungsstrukturen nochmal hat. Also insofern war das auch insofern ein ganz spannender Einblick.
Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man so einen Greifswald, das dortige Länderrecht sich angeeignet hat, dann geht man auf einmal nach Berlin und dann nach München. Das hat Sie jetzt vielleicht in Ihrem konkreten Themengebiet nicht ganz so beschäftigt, aber vielleicht hatten Sie doch ein paar Berührungspunkte damit. Das ist nicht, ja, ein bisschen nervig, oder?
Also mit bayerischem Landesrecht musste ich mich eigentlich in meinem Beruf dann nicht mehr beschäftigen. Okay. Das spielt in der Referendarausbildung eine Rolle. In Berlin, klar, da muss man sich natürlich mit dem Landesrecht befassen. Wobei ich das jetzt nicht als so problematisch angesehen habe, weil vieles ja wiederkehrende Strukturen hat. Klar sind die gesetzlichen Regelungen so ein bisschen andere, aber so die Grundlinien im Polizei- und Ordnungsrecht, das ich jetzt lange hinter mir gelassen habe, aber zumindest ein bisschen habe ich es ja in Erinnerung. Diese Grundlinien findet man ja doch immer wieder. Und beim Kommunalrecht ist es ja ähnlich. Klar, so die kommunalen Strukturen sind in allen Bundesländern so ein bisschen unterschiedlich. Aber auch da finden Sie ja wiederkehrende Regelungen. Und eigentlich finde ich das eher interessant, wenn man so wiederkehrende Regelungsstrukturen, Vorschriften, eine gewisse Systematik wiederfindet. Weil dadurch erschließen sich ja oft erst Zusammenhänge. Ne? Man hat also einen Bereich gelernt. Und dann muss man das jetzt übertragen auf einen anderen Bereich. Das finde ich sogar eher interessant und spannend, gar nicht so sehr lästig.
Alles klar. Sie meinten auch, Sie konnten sich neben der akademischen Laufbahn auch ein paar andere Sachen vorstellen. Was wäre denn das gewesen?
Also eine Option wäre vielleicht gewesen Anwaltschaft, denn da war ich auch bei einer interessanten Station in Berlin. Und eine Option wäre sicher auch die Justiz gewesen. Aber ich hatte für mich so die Priorität getroffen, wenn der Weg der Universität möglich ist, da gibt es viele Unwägbarkeiten, war das für mich quasi so die Option 1. Also da hatte ich mir vorgenommen, das zu verfolgen. Habe mir aber immer überlegt, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, gibt es sicherlich auch Alternativwege. Und die hätte ich für mich auch, also ich hätte mir eine Tätigkeit in der Justiz gut vorstellen können. Und auch bei der anwaltlichen Tätigkeit, da kommt es ja sehr darauf an, in welchem Bereich und auch so welchen Ansatz man dann verfolgt. Und das hätte ich mir auch gut vorstellen können.
Und wie sieht das jetzt aus? Wollen Sie jetzt erstmal Ihr Leben weiter als Professor beschreiten oder stellen Sie sich vor, dass Sie da auch irgendwann nochmal was anderes versuchen können?
Na, noch bin ich dessen nicht überdrüssig, sondern ich sagen würde, so auf absehbarer Zeit, glaube ich, bleibe ich der Hochschule schon erhalten. Bei der Tätigkeit im Justizdienst gibt es ja die Möglichkeit, im zweiten Hauptamt tätig zu werden. Das machen ja auch einige Kolleginnen und Kollegen, sei es am Oberlandesgericht oder am Thüringer Verfassungsgericht zum Beispiel. Das ist sehr, sehr reizvoll. Im Moment habe ich das für mich, also was so das Oberlandesgericht angeht, nicht völlig zur Seite gelegt, aber ich habe im Moment einfach so viele andere Aufgaben, dass ich sage, möchte ich jetzt erstmal nicht machen, aber ich würde es gar nicht ausschließen. Ich glaube, das ist schon sehr interessant.
Sie sprachen auch bereits Ihre Habilitation an, eben bei Professor Helmut Köhler. Worüber haben Sie die geschrieben? Zu welchem Thema?
Unter anderem über einen Bereich, den wir auch schon im Gespräch hatten, nämlich die Frage, was machen wir eigentlich in den Fällen, wo solche sogenannten Bagatell- oder Streuschäden auftreten. Also die Habilitation, so als Kurztitel Schadensersatz und Abschöpfung, da geht es eben genau um diese Fragen, nämlich welche Schadensersatzmöglichkeiten gibt es für Fälle, in denen eben ein Kartellrechtsverstoß vorliegt, eine unlautere Handlung vorliegt und welche Abschöpfungsmöglichkeiten denn der Gesetzgeber hat. Das habe ich damals im BMJ auch ja live mitbekommen können, einen Gewinnabschöpfungsanspruch ins UWG eingeführt, hat diesen Abschöpfungsanspruch geschaffen. Allerdings hat er bis heute nicht so richtig Fuß gefasst. Also er funktioniert nicht so richtig. Und in der Habilitation habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Erstens, was ist das überhaupt? Weil das deutsche Recht einen solchen Abschöpfungsanspruch tatsächlich gar nicht kannte. Gibt es in ähnlicher Form noch im Kartellrecht und es gibt so ähnliche Instrumente, aber die waren tatsächlich ziemlich neu. Und dann ist es erstmal rechtlich ganz interessant, das irgendwie einzuordnen, zu gucken, mit was haben wir es da eigentlich zu tun. Wie ein Biologe wahrscheinlich, der durch den Dschungel läuft, irgendeine neue Art entdeckt und die dann beschreiben kann. Kann man sich durch den juristischen Dschungel arbeiten und dann so einen neuen Anspruch beschreiben. Und dann eben aber auch zugleich herauszuarbeiten, warum der wohl in der Praxis nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, dass die Gründe, die ich da in der Habilitationsschrift versucht habe rauszuarbeiten, durchaus auch immer noch Bedeutung haben bei der Frage, warum hat er sich bislang nicht so richtig etabliert.
Haben Sie da ein paar greifbare Beispiele?
Na, zum Beispiel, es können erstmal diesen Anspruch nur Verbände geltend machen. Und wenn sie erfolgreich sind, also sie tragen das Kostenrisiko, erstmal der Rechtsdurchsetzung, und wenn sie erfolgreich sind, bekommen sie nichts. Das heißt, dieser Gewinn, der dann abgeschöpft wird, landet beim Bundeshaushalt. Es gibt zwar so einen Mechanismus in der Kostenerstattung. Das heißt, sie tragen ein komplettes Risiko, können aber am Ende nichts gewinnen. Und die Attraktivität eines solchen Modells ist schon sehr überschaubar.
So, und dann 2009 bis 2011 haben Sie erstmal hier eine Lehrstuhlvertretung in Jena übernommen für bürgerliches Recht, Kartellrecht, Handels- und Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht. Und 2011 wurden Sie dann hier Universitätsprofessor. Sind Sie ja schon ein bisschen länger hier.
Ja, kann man so sagen.
Ja.
Wie kam es, dass es dann wieder nach Jena ging?
Das sind ja Sachen, die Sie in diesem Berufsfeld im Grunde sich nicht aussuchen können, sondern Sie müssen ja schauen, wo gerade was ausgeschrieben wird. Der Lehrstuhl, den ich vertreten habe, das war der Lehrstuhl, auf dem Thorsten Körber tätig war. Der ist dann gewechselt. Das heißt, dann musste der Lehrstuhl vertreten werden. Und dann ergab es sich einfach, ich kann gar nicht mehr genau rekonstruieren, wie es dazu kam. Ich glaube, ich bekam dann einen Anruf, ob ich verfügbar bin. Das ist oft so, wenn Privatdozenten, also wer die Habilitation abgeschlossen hat, ist dann erstmal Privatdozent. Und da kommen dann oft Anfragen von Fakultäten, da ist gerade ein Lehrstuhl vakant, können Sie erstmal vertreten in einem Semester. Und dann wurde dieser Lehrstuhl parallel ausgeschrieben. Dann gibt es ein Bewerbungsverfahren, ein Berufungsverfahren. Das zieht sich über einen längeren Zeitraum. Und ich hatte am Ende das Glück, dass es auf mich hinausgelaufen ist. Aber das sind so Dinge, die Sie ja nur sehr begrenzt steuern können. In meinem Fall war es eben wirklich ein glücklicher Umstand. Ich habe die Fakultät schon kennenlernen dürfen. Dadurch, dass ich eben als Vertreter hier war, kannte so die Abläufe, kannte die Fakultät, kannte die Kolleginnen und Kollegen. Und dann hatte ich vielleicht besonders günstige Startmöglichkeiten am Anfang, weil ich einfach viele Prozesse schon kannte.
Ja. Das wäre auch der Lebenslauf so im Durchgang. Wir haben jetzt wie immer noch einerseits ein paar Studierendenfragen über Instagram gesammelt und dann natürlich noch unseren traditionellen Fragenhagel. Also ein paar Fragen haben wir ja schon von Studierenden abgearbeitet. Daher würde ich nochmal die restlichen jetzt einfach vorlesen. Und zwar, wie kommt es, dass Sie so viele Projekte und Vereine unterstützen und fördern?
Meinen Sie jetzt speziell so, was den akademischen Bereich
betrifft? Ich habe gar keine Ahnung.
Ansonsten, glaube ich, gibt es gar nicht so viele Informationen, in welchen Vereinen ich bin. Ich weiß gar nicht, ob es so besonders viele sind, aber ich bin zum Beispiel Vorsitzender hier der Juristischen Studiengesellschaft e.V. in Jena. Das ist so eine Vereinigung, die sich sehr dafür einsetzt, dass so Wissenschaft und Praxis im Austausch ist. Mhm. Das macht mir großen Spaß. Da bieten wir regelmäßig Abendvorträge an. Wir haben auch einen Promotionspreis ausgeschrieben. Dann bin ich in Fachvereinigung. Da finde ich, das gehört einfach dazu, einfach damit man im Austausch bleibt mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ansonsten bin ich in einigen universitären Gremien auch noch. Also das ist da keine Vereinstätigkeit, sondern das ist einfach die akademische Selbstverwaltung, die da eine Rolle spielt. Auch da finde ich, das gehört einfach zum Beruf mit dazu. Und man bekommt dann ja nochmal einen Einblick einfach in die Abläufe der Universität.
Was ich auch da Asche auf mein Haupt vergessen habe, noch zu sagen, Sie sind ja auch zurzeit Studiendekan unserer Fakultät. Vielleicht da auch mal kurz reingefragt, was macht ein Studiendekan?
Ein Studiendekan, die kurze Antwort ist, befasst sich im Grunde mit den Fragen von Studium und Lehre, die in der Fakultät auftreten. Das heißt, ich bin oder gemeinsam mit der Referentin für Studium und Lehre, Frau Fischer, wir sind dafür verantwortlich, dass das Lehrprogramm steht. Das heißt, dass wir alle Lehrveranstaltungen haben, die wir anbieten müssen für die Studiengänge, die bei unserer Fakultät laufen oder wo wir jedenfalls Lehrangebote zur Verfügung stellen. Dann geht es darum, dass wir immer wieder die einzelnen Studiengänge uns anschauen müssen. Studienordnung müssen wir jetzt zum Beispiel gerade anpassen, wenn die neue JAPO kommt. Die wird im nächsten Jahr in Kraft treten. Das heißt, wir müssen unsere Studienordnung darauf abstimmen, die Schwerpunktbereich Prüfungsordnung darauf abstimmen. Wir durchlaufen jetzt in den nächsten 2 Jahren einen Prozess, der nennt sich Studiengang Review. Da wird eine Review-Gruppe auf unsere Studiengänge schauen, gucken, welche Inhalte sind da, wie sind die Abläufe, wie ist das organisiert. Das sind Dinge, die wir also begleiten müssen, strukturieren müssen. Jetzt sind wir gerade dabei, die Review-Gruppe zusammenzustellen. Dann haben wir natürlich auch Gremien, also Studienkommissionen zum Beispiel, die regelmäßig tagt. Und dann gibt es eben auch so Einzelfallentscheidungen, Fachsemestereinstufungen und Ähnliches, die dann ja gewissermaßen auch über meinen Tisch gehen. Also es ist ein sehr buntes Spektrum und Studiendekanat, um das vielleicht nochmal einzuordnen, ist eben Teil dieser Dekanatsstruktur, gehört der Dekan dazu, das ist der Herr Ohler, Prodekan, Herr Seifert, dann gibt es den Studiendekan. Und dann gibt es natürlich noch die Geschäftsführung der Fakultät, denn eine Fakultät ist ja letztlich auch eine Verwaltungseinheit, die am Laufen gehalten werden muss. Und das Dekanat ist eben für diese ganzen organisatorischen Prozesse dann verantwortlich.
Vielleicht legen wir hier auch nochmal einen kleinen Werbeblock ein, denn Sie haben ja auch die Studienkommission mit angesprochen und auch in vielen verschiedenen Gremien können ja auch Studierende mit.
Unbedingt, unbedingt.
Vielleicht mal nur so in ein paar Sätzen, was machen Studierende dort und warum müssen die dort sein oder müssen die überhaupt dort sein?
Ja, unbedingt. Also Studierende müssen tatsächlich da drin sein. Ist auch immer vorgesehen, dass es Studierendenvertreter, Vertreterinnen gibt. Machen wir es mal konkret an einem Beispiel. Studienkommission. Die Studienkommission bereitet Fragen vor, die dann später an den Fakultätsrat gehen, die mit Studium und Lehre zu tun haben. Zum Beispiel, wenn eben eine Studienordnung neu gefasst wird, dann bereitet die Studienkommission eine Empfehlung vor. Ja, muss noch was angepasst werden? Passt das so? Dann gibt es Anregungen aus der Studienkommission. Und die Studierenden müssen ja in den Gremien schon deswegen präsent sein, weil ja ihre Interessen auch gehört und vertreten werden sollen. Nun versuchen wir natürlich, Studierendeninteressen auch immer mitzudenken, aber es ist ja unbedingt notwendig, dass auch die Studierenden selbst in den Gremien ihre Interessen vertreten können. Das ist im Fakultätsrat, in der Studienkommission, in den verschiedenen Ausschüssen, in Berufungskommission. Und deswegen kann ich Sie bei der Werbung nur unterstützen und möchte also die Hörerinnen und Hörer sehr dazu motivieren, sich also für solche Gremienarbeit, auch wenn das im ersten Moment jetzt ja, vielleicht noch so ein bisschen abstrakt klingt, sich für diese Gremienarbeit doch zu interessieren, im Idealfall auch zu begeistern und zu sagen, ja, das kann ich mir auch mal vorstellen, damit zu arbeiten, weil man eben doch noch einen anderen Einblick bekommt. Man erlebt dann das Studium nicht nur, sondern man kann eben auch mitgestalten. Das kann man ja in der Fachschaft auch. Also auch da gibt es ja die Möglichkeit, Studierenden Interessen zu vertreten, an Veranstaltungen mitzuwirken und so weiter. Und Fachschaft ist für uns ja auch immer ein ganz wichtiger Ansprechpartner in vielen Fragen. Und aus meiner Sicht ist das wichtig, sich da auch zu engagieren. Also da zu sagen, ja, ich habe da durchaus Lust, auch vielleicht in sonstigen Studierendenorganisationen mitzuwirken.
Was ich da auch immer ganz spannend finde, man lernt ja auch neben dem normalen Studienalltag so ein bestimmtes strukturiertes Arbeiten und in gewissen Themen ja vielleicht auch ja ein bisschen streiten um eine bestimmte Position, was ja auch eigentlich nur helfen kann in unseren künftigen Berufsfeldern. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da Interesse habt, dann kommt sehr gerne auf den Fachschaftsrat zu oder das Dekanat ist da sicher auch ganz, hat da ganz offene Ohren, falls ihr euch irgendwie in dieser Hinsicht engagieren wollt. Stellt uns gerne Fragen, schickt uns eine Mail, kommt zu unseren Sprechzeiten. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, angesprochen zu werden. Instagram natürlich auch eine Möglichkeit. Nutzt die Gelegenheit.
Ich kann vielleicht noch ergänzen.
Ja. Ja.
Wir haben schon eine Anregung der Fachschaft umgesetzt. Und zwar haben wir die Gremien und die Aufgaben der Gremien jetzt auf der Seite der Fakultät schon mal erläutert, sodass die Studierenden reinschauen können, was macht eigentlich ein Fakultätsrat, was macht eine Studienkommission, sodass man auch ein bisschen konkretere Vorstellungen schon hat, was die einzelnen Gremien tun, was da zum Aufgabenbereich gehört.
Also lest da gerne rein. Und ich würde jetzt noch weitermachen mit ein paar Fragen, die noch offen sind. Und zwar haben wir hier noch eine Frage, wie Sie sich denn auf Ihre Prüfungszeit vorbereitet haben im ersten Examen.
Im Grunde nicht viel anders, als das heute ist. Ich habe viel im Selbststudium gemacht. Ich habe zusammengearbeitet mit Kommilitonen. Wir hatten so eine Arbeitsgruppe aus 4 Personen. Und haben uns, wenn ich es richtig erinnere, 2-mal die Woche getroffen, haben immer einen, also einer hat immer einen Fall vorbereitet und wir haben den dann gemeinsam gelöst und besprochen. Dann habe ich universitäre Angebote wahrgenommen, wobei es bei weitem nicht so ein strukturiertes Programm gab, wie wir es zum Beispiel jetzt haben. Also es gab so vereinzelte Kurse, es gab einen Klausurenkurs. Ich habe auch mal Probe gehört bei einem kommerziellen Repetitor, was mich aber nicht überzeugt hat. Also es hatte jetzt nicht so mit einer, also in der generellen Ablehnung zu tun. Das wäre auch nochmal so ein eigenes Thema für sich, so Pro und Contra gewerblicher Repetitor. Aber ich habe für mich erstmal die Entscheidung getroffen, ich möchte sehen, was die machen, wie die das machen, wie die das vermitteln. Und ich hatte für mich den Eindruck, ich komme besser klar, wenn ich für mich selber die Vorbereitungszeit strukturiere, weil ich den Eindruck hatte, ich kann auch besser einschätzen, wo bei mir noch Lücken sind. Beim Repetitor ist es ja so, ich kaufe gewissermaßen ein fertiges Zeitkorsett, dem ich mich dann aber auch anpassen muss. Und ich hatte für mich den Eindruck, ich kann schon einigermaßen gut sagen, wo ich noch Lücken habe und wo ich aber vielleicht auch sicher bin. Und dann kann ich mich natürlich viel besser konzentrieren auf die Bereiche, wo ich noch was nacharbeiten muss. Und beim Repetitor ist es eben so, der sagt, dann habe ich eben, keine Ahnung, 2 Wochen fürs Baurecht und dann ist es das. Und das ist für viele vielleicht sehr, sehr hilfreich. Das will ich jetzt überhaupt nicht verteufeln. Also viele bekommen dadurch vielleicht so eine große Sicherheit, weil sie eben eine Struktur vorgesetzt bekommen. Aber ich empfand das als für mich jedenfalls nicht passend.
Und die letzte Frage, wie haben Sie die Zeit zwischen Ihren schriftlichen und mündlichen Prüfungen genutzt?
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. Ich habe so diese Prüfungszeit weitgehend verdrängt. Ich glaube, ich habe einfach damals noch Veranstaltungen gehört. Es gab ja keine Schwerpunktausbildung, sondern so ein Wahlfach. Ja. Und ich glaube, ich habe in der Zeit noch ein paar Veranstaltungen besucht, die so in der Examensvorbereitungszeit einfach zu kurz kamen. Oder wo ich sagte, da habe ich nicht die Zeit für, sondern gucke mir dann das eine oder andere an. Und ich glaube, ich habe mich damals auch, gerade was so geschichtliche Grundlagen und Ähnliches, da noch ein bisschen näher beschäftigt, schon mit Blick auf die mündliche Prüfung. Ich dachte, das kann ja sein, dass das in Art dann vorkommt. Habe mich da so ein bisschen vertieft. Aber ansonsten habe ich die Zeit, glaube ich, inzwischen gut verdrängt.
Gut, und dann kommen wir abschließend noch zu unserem Fragenhagel. Ich habe hier in meinem Pad zwei Fragen, die habe ich Ihnen auch schon bei dem ersten Aufnahmeversuch gestellt. Die konnten Sie aber zum Teil nicht beantworten. Aber mal sehen, vielleicht können Sie es ja jetzt. Und zwar habe ich Sie auch gefragt, Recht kommt von Jan Böhmermann, ob Sie es gut oder nicht gut finden. Haben Sie es mittlerweile angehört?
Nicht wirklich. Also ich muss sagen, ich bin nicht so ein Böhmermann-Fan.
Ja.
Also einfach so von seiner Art. Ich habe also kenne so ein paar Geschichten von ihm. Und ich habe großen Respekt davor, was er macht, aber es ist so gar nicht meine Wellen.
Ja, dann muss ja auch nicht, ja. Okay, und die andere Sache, Christian Solmecke.
Das habe ich mir tatsächlich angeschaut, weil Böhmermann konnte ich zumindest einordnen.
Ja.
Solmecke habe ich dann tatsächlich bei YouTube mir mal angeschaut. Ich finde das ganz kreativ, was er macht. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht so studienbegleitend einsetzen, aber so in der Art, juristische Fragen zu vermitteln und sozusagen da so ein bisschen die Probleme rauszuarbeiten, finde ich das gut. Ich finde ohnehin, dass es eigentlich noch viel zu wenige so Angebote gibt, die juristische Inhalte einigermaßen seriös runterbrechen können, sodass eine große, breite Gruppe von interessierten Leuten, die aber nicht Jura studiert hat, das nachvollziehen kann. Ich finde, da gibt es tatsächlich noch eine gewisse Lücke.
Wollte ich auch gerade sagen, vermutlich Solmecke eher nicht Zielgruppe Jurastudenten, sondern ne, so, ja, keine Ahnung, Schülerinnen und Schüler. Gut, dann haben sie das ja zufriedenstellend schon gelöst. Ananas auf Pizza wäre die Frage, ja oder nein?
Hätte ich eine neutrale Auffassung zu finden. Ist okay, also wenn nichts anderes da ist, passt das schon.
Sie schließen sich keinem dieser sich bekämpfenden Lager an.
Okay. Nö, ich würde da dazwischen stehen. Erstmal abwarten, wie der Streit ausgeht und zwischenzeitlich die Pizza einfach essen.
Okay, schlechter Haarschnitt oder lieber schlimme Haarfarbe?
Och, dann lieber den schlechten Haarschnitt.
Hund oder Katze?
Katze.
Haben Sie Katzen?
Ich habe keine. Ich habe eine Katzenhaarallergie. Ich finde Katzen aber trotzdem toll.
Das stelle ich mir richtig belastend vor.
Ein bisschen schwierig zu kombinieren, ja.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Was trinken Sie am liebsten für Tee?
Inzwischen überwiegend grünen Tee. Mhm. Ansonsten gerne auch schwarzen Tee. Ich habe mir aus China fast einen Koffer voll Tee mitgebracht.
Sagen Sie, wenn Sie aus Greifswald kommen, trinken Sie dann auch so Klunche-Wulch?
Nee, das sind die Ostfriesen. Das ist die andere Richtung, ist auch völlig okay. Ich glaube, die haben einen enormen Teekonsum, der sich aufhäuft und der quasi zur Tradition gehört. Nee, ehrlich gesagt mag ich Tee so pur. Also so wie die das trinken, dann so mit Sahne und mit Zucker und so. Kann man machen, ist aber nicht meins.
Ja, okay. Wenn Sie zu Hause sind, Jeans oder Jogginghose?
Eher Jeans.
Ihre Lieblingsvorlesung als Student haben Sie ja schon genannt, BGBRT. Und dann zu guter Letzt ein Satz, den Sie gerne vervollständigen können. Nach der Arbeit mache ich oder tue ich oder was auch immer.
Fahre ich oft Rad oder wenn es dann nach der Arbeit am Wochenende ist, bin ich ziemlich oft wandern.
Wandern, wo wandern Sie denn so lang?
Oft direkt im Umland von Jena, aber Thüringen gibt ja auch unglaublich viel her. Thüringer Wald, Hainich, gibt so tolle, rund um Eisenach gibt es so wunderbare Ecken, aber auch hier Kernberge, Windknollen, ja, also gibt es irgendwie wirklich tolle Ecken, wo man wandern kann, je nachdem. Ja, worauf man Lust hat und wie lange man laufen will, gibt es wirklich tolle Wanderwege.
Haben Sie einen Praxistipp für alle, die in Jena studieren und wo Sie sagen, ja, da muss man auf jeden Fall mal lang gewandert sein.
Na, die zwei Sachen, die ich schon angesprochen habe, Windknollen finde ich super zum Napoleonstein. Also wenn man sozusagen so eine ganz einfache Wanderung machen will, so ein bisschen so ja auch geschichtsträchtig, würde ich empfehlen, einfach aus der Innenstadt hochwandern über den Landgrafen zum Napoleonstein. Oder wenn man so einfach mal einen Draufblick auf Jena hat, einfach durch die Kernberge laufen. Und ansonsten, ja, Saale horizontale.
Stimmt, wurde die nicht auch irgendwie so zum schönsten Wanderweg Deutschlands?
Oder also
so?
Ich weiß auf jeden Fall, dass sie mit drin war, ob das dann jetzt auch quasi prämiert wurde und ausgezeichnet wurde, kann ich so aus dem Stand nicht sagen. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall so mit im Portfolio der Wanderwege waren, die jedenfalls zur Auswahl standen. Ja.
Dann möchte ich mich bei Ihnen sehr bedanken, dass Sie sich die Zeit nochmal genommen haben, jetzt hier für diese Zweitaufnahme.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hoffen wir mal, dass die Technik mitgespielt
hat. Ja, hoffen wir, dass die Technik, aber wir haben ja vorher nochmal getestet, dass alles gut läuft. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns sowohl auf Instagram als auch auf Spotify oder den Kanälen, die ihr so nutzt. Lasst eine Bewertung da, empfehlt uns wirklich gerne weiter, wenn ihr auch irgendwie Kontakt zu Erstsemestern habt. Auch für die ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache hier. Lasst auch gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail, falls euch etwas gefällt oder nicht gefällt auch. Das nehmen wir natürlich ebenfalls gerne mit auf. Und ansonsten, ja, ich glaube, die Folge kommt im neuen Jahr raus. Deswegen frohes neues Jahr, können wir, glaube ich, schon sagen.
Dem schließe ich mich an. Alle guten Wünsche und viel Erfolg bei allem, was die Hörerinnen und Hörer vorhaben.
Dann tschüss.
Profcast Jena. Präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.